Von der Diamantenstadt nach Dortmund, das ist das Ziel der Spieler auf der European Tour. Die PDC Europe ist an diesem Wochenende erstmal zu Gast in Antwerpen in Belgien. Die Frage ist, wer schafft es zur European Championship nach Dortmund? Wir gucken uns dieses und weitere Major Races heute im Detail an. Viel Spaß mit dieser Folge von Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und Grüße, wir melden uns mit Folge Nummer 2 in dieser Woche ein weiteres Mal ohne unseren Exil-Kubaner Micha. Ich weiß nicht, ob er schon eine Staatsbürgerschaft beantragen konnte und vielleicht dann irgendwann als Kubaner beim World Cup of Darts antreten wird. Wir werden das nächste Woche natürlich erfahren von ihm persönlich hier bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Ich bin Kevin und an meiner Seite ist heute Jan. Grüß dich, hi.
Guten Morgen, Kevin.
An dieser Stelle noch ein Rückgriff zu Micha, und zwar hat er mich extra noch darauf hingewiesen vor der letzten Folge, dass ich doch den goldenen Holzlöffel in seinen Ehren quasi für den Verlierer unter den Verlierern beim letzten European Tour Event in Hildesheim verteilen werde. Habe ich dann natürlich vergessen, na klar, deshalb hole ich das jetzt noch nach. Und zwar, wir wissen alle, Luke Littler hat das Finale gegen Peter Wright verloren, Daryl Gurney hat zuvor gegen Luke Littler verloren, Nick Kenny unterlag im Viertelfinale gegen Daryl Gurney, Ricardo Pietrzko wiederum im Achtelfinale gegen Nick Kenny, Simon Whitlock gegen Ricardo Pietrzko und Callan Ritz gegen Simon Whitlock. Also an dieser Stelle direkt mal ein bisschen abgenerdet und einen Titel verteilt an Callan Ritz, einen unrühmlichen Titel. Damit ist der Ton in dieser Folge gesetzt. Also es wird eine nerd-intensive Folge, es wird ein Deep Dive. Es geht nicht um die Spitzenspieler, sondern wir schauen uns den Stand in den Major-Rennen an, bevor wir anfangen. Aber der ganz kurze Ausblick hat natürlich jetzt auch eine Bedeutung hinsichtlich des European Championship Races. Der kurze Ausblick auf die Flanders Darts Trophy. Sie beginnt heute am Freitag am Aufnahmetag. Drei Deutsche sind dabei mit Gabriel Clemens, Martin Schindler und Ricardo Pietrzko. Und Jan, wir müssen erstmal konstatieren, also die Auslosung hätte für dieses deutsche Trio kaum schlechter laufen können.
Ja, sehe ich leider auch so. Gerade für Gaga, für den das, und da werden wir nachher drauf noch zurückkommen, ja wirklich für den weiteren Verlauf der Saison sehr bedeutend sein kann, ist die Auslosung, finde ich, sehr unglücklich. Der darf heute Nachmittag nämlich gegen Martin Lukman ran. Und sollte er dann gewinnen, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, oder was wir ihm wünschen, dann wäre MVG der nächste Gegner. Und das ist natürlich schon sehr, sehr unglücklich. Gaga braucht in dieser Phase jeden Euro. Und da wäre eine zweite, dritte Runde, ein Viertelfinale, ein ähnlicher Run wie in Sindelfingen, ihm wirklich zu wünschen.
Martin Schindler hat es auch nicht viel leichter getroffen, obwohl ja Martin an Position Nummer 10 gesetzt ist in Antwerpen. Er wird treffen auf den Sieger der Partie, Brendan Dolan, gegen Peter Wright. Peter Wright, der Sieger der Vorwoche, muss erneut in Runde 1 ran und ist jetzt natürlich ein bisschen anders zu bewerten, denn da dürfte eben auch Selbstvertrauen jetzt massig vorhanden sein und dementsprechend ist das eine sehr undankbare Auftakthürde für Martin Schindler. Undankbar sieht es auch aus für Ricardo Pietrzko, finde ich sehr interessant, sollte es gegen Dimitri van den Bech gehen. Dimitri wird natürlich hier vor eigenem Publikum der Spieler sein, der ja natürlich supported werden wird, und wir kennen Ricardo aus der Vergangenheit, dass das dann häufig auch so ein bisschen gegen ihn gelaufen ist, um es positiv zu formulieren. Spielerisch sicherlich Dimitri gar nicht so weit weg, ne? Also Ricardo spielt nicht 1A-Level, weit davon entfernt. Dimitri abseits der UK Open, aber auch mit einem schwachen Jahr, muss man konstatieren, muss sich zunächst auch noch durchsetzen gegen Andrew Gilding, aber das wäre natürlich auch eine Konstellation für den Samstag mit Würze.
Ist es auf jeden Fall. Ich finde eigentlich auch schon der Auftakt, Dimi gegen Gilding hat was. Ich glaube, der wird die Zuschauer in der Halle abholen. Der kultige Andrew Gilding gegen den Publikumsliebling. Irgendwo habe ich gelesen, es wird wahrscheinlich der längste Walk-on des ganzen Turniers werden.
Das hast du hier gehört wahrscheinlich, ne?
Ach, dann habe ich das bei euch gehört. Ja. genau, das ist für Ricardo mit der Vorgeschichte des letzten Jahres gegen, hat er in Ungarn erlebt, er hat es mit Bo Greaves erlebt, er hat es mit Espinel erlebt, kann es für ihn schwierig werden. Ich hoffe, dass er das ausblenden kann, dass er da gelernt hat aus dem letzten Jahr und vor allem, dass er eigentlich die gute Erfahrung des letzten Wochenendes oder den Aufwind auch mitnehmen kann. Denn wie du sagst, also auch Dimi ist abseits der Majors im Moment eigentlich sehr schwankend in seinen Leistungen.
Bin gespannt, wie er performen wird. Also der mögliche Weg für Dimitri Vandenberg klingt erstmal machbar für einen Spieler, der aus der ersten Runde kommt. Gilding schlagen, danach gegen Petretzko weiterkommen. Dann könnte Danny Noppert warten in Runde 3 und dann würde es allerdings richtig hart werden können. Im Viertelfinale könnte es gegen Luke Littler gehen. Dimitri als einer von 6 Belgiern im Feld. An seiner Seite hat sich jetzt auch noch Mike de Decker gesellen können. Der ist nämlich nachgerückt, weil Gary Anderson und Nathan Aspinall kurzfristig abgesagt haben. Genau wie Scott Williams über die Nachrückerliste jetzt im Turnier. Michael Smith und Rob Cross haben ja auch gar nicht erst gemeldet, also auch hier wieder einige Topnamen nicht am Start. Dafür jetzt im Unterschied zu Hildesheim Luke Humphreys wieder dabei. Es gibt noch 4 weitere Belgier, die haben sich gestern über diesen Host Nation Qualifier durchgesetzt. Brian Rahman, sicherlich der größte Name als ehemaliger Tourkartenbesitzer. François Schweien ist schon zum 3. Mal bei der European Tour am Start. Luc Bogard und Jody Toback zum 1. Mal dabei. Jody Toback, vielleicht da noch erwähnenswert, in der vorletzten Quali-Runde gewonnen im Decider gegen Xanti Vandenberg. Also so weit weg ist einer der jüngeren Vandenberg-Brüder auch nicht mehr von einer Qualifikation. Also da bahnt sich vielleicht dann irgendwann auch so ein kleines Bruderduell mal an.
Es wäre natürlich auf dieser Bühne in Belgien sehr, sehr spannend gewesen, wenn es dazu gekommen wäre. Eigentlich wäre eine tolle Geschichte gewesen. Naja, diesmal eben noch nicht. Ich finde, die Host Nation Qualifier zeigen so ein bisschen wieder das Problem, was wir ja mit den deutschen Spielern auch kennen, beziehungsweise nicht diese Spieler, die sich durchgesetzt haben, aber das System, wie die PDC es dieses Jahr spielt, das ist eben sehr schade, dass doch einige der Top-Spieler dieser Ausrichternationen dann nicht mit dabei sind, wenn sie sich nicht über den offiziellen Qualifier qualifiziert haben. Und so hätten die Belgier, wenn jetzt nicht Mike de Decker nachgerückt wäre, natürlich auch noch einige Spieler, bei denen es sehr schade ist, dass sie nicht dabei sind. Kim Heibrechts. Ähnliches hatten die Österreicher, bei denen einige Top-Spieler nicht dabei waren. Das ist schade. Es ist allerdings natürlich eine Chance für andere Spieler, die sonst nicht so sehr im Fokus stehen, sich mal auf der Bühne zu zeigen. Also es hat so zwei Seiten, diese Medaille. Aber ich würde mir da irgendwie wünschen, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen mehr überdenkt. Gerade jetzt auch, ja, Belgien, erste Ausrichtung in Antwerpen. Da hättest du noch einen anderen Hype wahrscheinlich anfachen können, wenn dann am zweiten Tag vielleicht auch ein bisschen mehr Spieler mit dabei sind, denn sind wir ehrlich, ich kenne diese Host Nation Spieler nicht so gut, aber ja, vielleicht mit Ausnahme Brian Rahman, aber dass die jetzt alle 4 in die nächste Runde gehen, halte ich für quasi ausgeschlossen und das kennen wir ja von den deutschen Turnieren leider auch.
Ja, der größte Name, der fehlt, ist letztlich jetzt Kim Heibrechts natürlich. Der wäre natürlich bei dem Heimspiel, ist ja nochmal auch eine andere Bedeutung, gerade für Heibrechts in Antwerpen dabei zu sein, wäre er natürlich gerne am Start. Das Turnier in Antwerpen jetzt an diesem Wochenende, das 4. der European Tour, dann gibt es die European Championship vom 24. bis 27. Oktober, natürlich wieder in Dortmund mit 120.000 Pfund dotiert. Titelverteidiger ist Peter Wright und die Top 32, das ist jetzt für uns relevant, der Order of Merit der European Tour qualifizieren sich. Und aktuell müssen wir erstmal konstatieren, wenig überraschend fehlen jetzt überraschende Namen, um sozusagen in den vorderen Rängen. Gerade nach dieser Reform der European Tour haben die immer eine sichere Qualifikation parat gehabt und dementsprechend gibt es da eben wenig Durchmischung. Interessant finde ich dann, dass natürlich gemäß Weltrangliste ausgerechnet die Spieler auf den Positionen 1 und 2 die am schlechtesten platzierten Spieler in der großen Order of Merit sind. Luke Littler führt die European Tour Order of Merit an. Bei ihm ist es natürlich ein Sonderfall, aber wir müssen über Martin Schindler positiv reden. Nummer 2 der European Tour nach, was sind es jetzt, 9 Turnieren, das ist schon wirklich eine überragende Leistung.
Ja, und er hat ja wirklich, muss man sagen, durchweg eigentlich abgeliefert. Es sind wirklich tolle Ergebnisse und man würdigt das manchmal gar nicht mehr ausreichend, finde ich, weil man es so hinnimmt, dass Martin ja am Sonntag noch mit dabei ist und da auch 1-2 Runden spielt. Das ist wirklich toll. Und jetzt stellt man sich vor, Luke Littler lässt vielleicht noch das eine oder andere Turnier aus. Martin hält seine Pace so bei. Dann geht der möglicherweise als Top-Gesetzter oder als an 2 gesetzter Spieler ins Turnier. Und das ist ja hier für die Setzliste auch wirklich relevant. Wäre in dem Fall, so wie der Stand im Moment ist, dann ein Spiel gegen James Wade in der ersten Runde, vielleicht auch nicht das, was man unbedingt will, oder es könnte, wenn man weiter spekuliert und Dimi in den Bereichen bleibt, der ist nämlich im Moment auf Platz 30. Wenn der auf die 31 abrutschen würde, dann hätte man wieder diesen Evergreen, Dimi spielt gegen irgendeinen deutschen Spieler bei der Eurotour. Also das ist wichtig für ihn, diese tolle Setzposition hat, aber so wie die Rangliste im Moment aussieht, kann es dann auch gewisse Risiken bergen, aber tolle Saison und das spiegelt sich hier wieder. Und ja, wen er alles dahinter sich gelassen hat und auch klar hinter sich gelassen hat, ein MVG deutlich hinter sich gelassen. Also ich finde, ja, man kann es nicht genug würdigen und sollte das hier auch nochmal tun.
Unter den Top 16 ansonsten wirklich keine überraschenden Namen. Richie Atthaus fällt dann allerdings positiv auf Rang 17 aktuell. Steht er vor so Namen wie Johnny Clayton, Joe Cullen, Rian van Veen, Daryl Gurney, die sind aber auch alle fix schon durch. Also das wird definitiv reichen. Ich würde jetzt mal sagen, dass auch Jermaine Vatimena auf 22 mit 22.250 Pfund schon sicher mit Dortmund planen kann. Ich denke mal so um die 20.000 dürfte am Ende der Cut liegen und Vatimena liegt da auch schon drüber, ist jetzt auch in Antwerpen dabei. Also dementsprechend Vatimena auch nochmal eine Erwähnung wert, weil er ist ja jetzt ein Spieler, der wirklich auch diesen harten Weg über die Qualifikation gehen musste. Dementsprechend, das ist wirklich ein gutes Jahr, was er spielt. Nach vielen sehr schwachen Jahren zuletzt ist das wirklich eine starke Verbesserung.
Er liefert da auch gut ab. Also ich habe ihn selber live in München gesehen. Ich habe ihn in Sindelfingen gesehen. Und seine Präsenz dort ist gut und ist ein klarer Aufwärtstrend. Ist ihm zu wünschen, dass er das vielleicht auch auf den anderen Bühnen dann noch ein bisschen mehr zeigen kann. Aber das hat er sich verdient, damit dabei zu sein. Und ich sehe das wie du, der ist mit Sicherheit über dem Cut, zumal er ja auch noch weiter qualifiziert ist und noch spielt und damit vielleicht auch dieses Wochenende gleich anfangen kann. Ein bisschen kribbeliger wird es ja wahrscheinlich bei Ricardo, der einen Platz hinter Vatimena ist. Und wenn man sich das so anschaut, sieht man da auch, wie wichtig eigentlich diese Woche vielleicht der Auftaktsieg für Ricardo wäre. Dann hätte er 4.000 Euro mehr in der Liste und wäre damit definitiv safe. Aber über seine Auslosung haben wir ja schon gesprochen. Ist nicht unmöglich, aber er könnte damit für sich auch mehr Ruhe und Planbarkeit in den Rest dieser Saison bringen.
Also ganz sicher ist, beim nächsten Sieg wäre das die Qualifikation für Dortmund. Es kann aber auch so schon reichen. Deswegen hatten wir auch vor Hildesheim schon gesagt, dass die Partie gegen Whitlock so wichtig gewesen ist. Dieser Sieg hat ihm 4.000 Pfund eingebracht und Ricardo wird natürlich mit derselben Ausgangslage auch in den nächsten Turnieren auf der European Tour dabei sein. Außer beim letzten, da ist er nicht qualifiziert als gesetzter Spieler. Also da müsste er in Runde 1 ran, könnte aber auch noch, wenn er da, glaube ich, dann profitiert von einem der Top 16 Gesetzten, dass der rauszieht, könnte er auch noch nachträglich dann in Runde 2 vorrutschen. Aber Fakt ist, ganz einfache Ausgangslage, ein weiterer Sieg und da ist alles safe. Ich tippe aber auch, dass es so schon reichen kann. Dahinter Luke Woodhouse, das sieht ähnlich gut aus. Wahrscheinlich braucht er auch nur noch einen Sieg. Er spielt gegen Luke Bogard, gegen einen der unbekannten belgischen Qualifikanten. Ich denke mal, Luke Woodhouse ist ein Spieler, der es dann an diesem Wochenende schon richten kann. Danach sprechen wir über Michael Smith, der jetzt auch in Antwerpen wieder nicht dabei ist und so ein bisschen gambelt, ne, hinsichtlich der European Tour. Sollte zumindest noch zwei Spiele gewinnen, glaube ich.
Kann ganz schön eng werden, da sind nur 3.500 Pfund Puffer zur Nichtqualifikation und man stelle sich vor, er rutscht noch ein bisschen weiter ab. Cameron Mansies auf dem letzten Platz ist 3.500 Pfund hinter ihm. Dann könnte, ich habe die Setzliste vorhin angesprochen, dann könnte in der ersten Runde auch ein Luke Littler warten und ich glaube, das ist auch ein Los, was ein Michael Smith nicht wollte. Also der sollte schon gucken, dass er da um den 20. Platz vielleicht rum bleibt, dann wird die Auslosung für ihn dankbarer, aber ein Selbstläufer ist es nicht, weil auch die Spieler hinter ihm alle Druck haben und das jetzt auch eben keine No-Names sind, die hier stehen.
Selbstläufer ist auch die EM-Quali nicht für Gabriel Clemens, der folgt auf Rang 26. Die gute Nachricht ist, von den letzten 4 Turnieren werden 3 mit Clemens stattfinden, also er hat 3 Qualis. Er braucht dann aber auch, um ganz sicher zu gehen, würde ich sagen, 3 Siege, weil natürlich, ich sag mal, das Problem in Anführungsstrichen ist, dass natürlich schon Preisgeld eingerechnet ist für die erste Runde und dementsprechend würde er bei einem weiteren Sieg in dieser Provisional Order of Merit und wir gucken natürlich auch auf dartsrankings.com, würden wir natürlich dann noch nicht so den Effekt sehen wie bei einem Sieg von Ricciardo, der einfach immer, wenn er gesetzt ist und ein Spiel gewinnt, dann sofort auf 4000 plus kommt. Ne? Dementsprechend, also Gabriel Clemens ist für mich noch nicht safe. Gerade wenn ich jetzt auch diese Auslosung wieder sehe. Lookman ist auch keine gemähte Wiese und danach Van Gerven schon gar nicht. Der sollte noch irgendwie idealerweise 2 bis eher 3 Spiele gewinnen.
Das ist wahrscheinlich leider so. Trotzdem kann im Gegensatz, wenn man das mit Ricciardo vergleicht, manchmal dieser Auftakt schon in der ersten Runde am Freitag, glaube ich, auch ein Vorteil sein. Ja, auch da kannst du schwere Gegner erwischen, aber du kannst eben tendenziell auch mal den Host Nation Qualifier kriegen, hast einen guten Auftakt, um dich reinzuspielen, wohingegen Ricciardo meist dann in der zweiten Runde, ähnlich wie Martin, doch ganz schöne Brocken kriegen kann. Gaga hat das auch in den vorherigen Turnieren häufiger erlebt mit seinen Aufeinandertreffen, dann zum Beispiel mit Dimi. Also es kann auch ein Vorteil sein, aber Nachteil ist, dass das Geld eben schon eingerechnet ist und es dann für den nächsten Sieg nicht so viel gibt. Ja, 3 Siege wären wahrscheinlich schön, sollte ihm aber zuzutrauen sein.
Danach folgt in der Rangliste Mike de Decker, für den ganz wichtig, dass er jetzt hier als Nachrücker auch in Antwerpen noch dabei ist, denn das alleine ist jetzt einfach unverhofftes Preisgeld. Und wenn er natürlich ein Spiel gewinnt, er wird spielen gegen Richard Veenstra, über den sprechen wir auch gleich noch, dann ist es auch schon ein weiterer Schritt. Also insgesamt auch bei Mike de Decker sind es noch 3 Qualis dabei, dementsprechend auch die Ausgangslage dann sehr, sehr gut. Und vielversprechend sieht es auch aus für die 28 Brandon Dolan, denn der ist als Spieler, der eben nicht über die Qualifikation gehen musste, sogar noch bei allen Turnieren dabei und da hat er natürlich dementsprechend noch massig Chancen und dementsprechend auch die Möglichkeit, dann sich für Dortmund zu qualifizieren. Und jetzt, wenn wir jetzt auf 29 schauen, Richard Veenstra, da wird es dann schon eng. Hat nur noch 2 Qualis, eine davon jetzt in Antwerpen und da ein direktes Duell gegen Mike de Decker, was natürlich jetzt eine besondere Bedeutung hat.
Definitiv, also für ihn ist es ein All-or-Nothing-Spiel, do or die. Wenn er das nicht gewinnt, dann war es das mit Dortmund. Und wenn er sich hier durchsetzt, was schwer wird, glaube ich, wenn man die Formkurven der beiden anguckt, dann kann er seinen Traum von Dortmund vielleicht noch weiter fortsetzen. Allerdings braucht auch er, ja, 3-4 Runden wird er gewinnen müssen. Mit 3 Runden wird es knapp. 4 sollten es fast schon sein. Das wäre dann fast das Halbfinale. Wobei, nee, ein Viertelfinale, ob man ihm das wirklich zutrauen kann. Aber gut, auch für ihn als Niederländer ist es vielleicht ein halbes Heimspiel. Wer weiß, wie viele Fans er mitbringen kann und oder wie viel Familie er mit dabei hat und was da an Wohlfühlfaktoren da ist. Und vielleicht überrascht er uns.
Wird halt auch deshalb schwierig, diesen 29. Platz zu halten, weil danach noch ein paar Spieler kommen, die eben mehrere Qualis haben. Unter anderem eben Dimitri Vandenberg, du hast es schon angesprochen, nur die 30 aktuell. Aber bei allen Turnieren am Start. Das heißt, wir reden da über 2 bis 3 Siege nur, die er bräuchte, hat dementsprechend jetzt auch noch viele Chancen und da kann man dann eigentlich davon ausgehen, dass sich das irgendwie ausgehen wird. Also wenn er jetzt 2, 3 Siege holt und damit ist zu rechnen, vielleicht sogar schon an diesem Wochenende, dann sollte das auch klappen mit der Qualifikation. Ähnlich sieht es dann auch aus bei James Wade, auch der bei allen Turnieren am Start, dementsprechend auch trotz Ranglistenplatz 31 eigentlich höher einzuschätzen, zum Beispiel als vor allen Dingen Richard Veenstra, also das sollte sich auch ausgehen. Und danach auf dem aktuell letzten Platz haben wir Cameron Menzies und mit ihm natürlich einen Spieler. Also wenn ich jetzt nur mal auf die Rangliste schaue, ist das natürlich auch einer, den du nicht unbedingt in der frühen Runde in Dortmund haben willst, weil Cameron Menzies eine überragende Form hat. Er spielt jetzt gegen James Wade in Antwerpen. Das ist natürlich auch besonders brisant, also die 32 der 31. Aber selbst wenn er das verlieren sollte, dann hätte er immer noch 2 weitere Qualifikationen und ich glaube, in der aktuellen Form sollte dadurch noch irgendwie so ein zumindest kleinerer Run möglich sein. Also Cameron Menzies für mich auch ein Spieler mit einer guten Ausgangssituation.
Ja, ich wäre da auch, also müsste ich irgendwie setzen, würde ich schon darauf setzen, dass er das schafft, dass er seine Form im Moment nutzen kann. Und auch bei James Wade, der ist ja eher ähnlich wie Brandon Dolan, so ein Untoter. James Wade wird am Ende wieder irgendwie reinrutschen. Und das heißt aber für alle, die sich da drumherum aufhalten, wird das schwer. Ich würde sagen, die beiden buchen ihre Plätze und auch von den aktuell nicht Qualifizierten sind ja doch noch einige namenhafte dabei, die vielleicht doch in Dortmund mit dabei sein möchten. Da kommt also auch nochmal Druck von hinten, was wirklich für mich nochmal ja mehr bedeutet, dass ich eigentlich einen Veenstra zum Beispiel nicht dort sehe. Und dass es eben auch, ja, auch für einen Spieler wie ein Luke Woodhouse, den wir vorhin hatten, vielleicht doch nochmal knapp werden kann.
Ja, oder vor allen Dingen habe ich wirklich Gabriel Clemens dann noch auf dem Zettel, für den das knapp werden kann, weil Woodhouse ist nochmal ein bisschen davor und Woodhouse hat natürlich jetzt mit Luke Bogar auch irgendwie Gegner, den er schlagen muss und wahrscheinlich schlagen wird, und dann könnte das schon reichen. Clemens ein bisschen dahinter, hat häufig schwierige Auslosungen, ist auch dieses Mal so, aber sprechen wir doch konkret über ein paar Namen, die aktuell knapp draußen sind. Andrew Gilding auf 33 hat noch 3 Qualis, also bei fast allen Turnieren dabei, spielt jetzt aber gegen Dimitri Vandenberg, also diese Auslosung für Antwerpen hätte ja kaum brisanter sein können. Um es jetzt nochmal klar zu machen, die 29 Veenstra spielt gegen die 27 De Decker, die 30 Vandenberg gegen die 33 Gilding und die 31 gegen die 32 Wade gegen Menzies. Unfassbare Auslosung für Gilding. Das wird auch hart, ne? Also wenn er gegen Vandenberg verliert, sind es noch 2 Chancen, ja, aber dann wäre der Rückstand vermutlich auch schon ein bisschen größer auf den einen oder anderen Spieler. Deswegen, ja, keine sichere Quali, so eine 50-50-Nummer aktuell. Madas Rasma an 34, den können wir fast schon rausrechnen, weil der ist nur noch einmal qualifiziert und bräuchte da dann eben einen Superlauf, also müsste da wirklich ins Halbfinale kommen oder so. Danach dann die 3 Niederländer, Dirk van Dijvenbode, Raymond van Barneveld, Kevin Dudes. Van Dijvenbode 3-mal noch dabei, sollte 3-mal die erste Runde gewinnen und dann hat er gute Karten. Raymond van Barneveld ist bei allen Turnieren am Start, aber die Formkurve rapide bergab. Sollte auch mindestens 3-mal die erste Runde gewinnen, dann kann sich das ausgehen. Aber in der aktuellen Form würde ich da auch ein Fragezeichen hintersetzen.
Ja, ich denke, das hast du mit Kevin Schmidt ja auch die Woche, auch den habt ihr schon besprochen. Buh, also das letzte Wochenende war sicher nicht gut generell, die letzten Wochen auch nicht so. Ja, ich glaube, dass das Turnier in Dortmund ohne Raymond van Barneveld stattfinden wird, weil dann aber auch zusätzlich eben von hinten ja auch noch ein Spieler wie ein Aspinall vielleicht drücken wird. Gucken wir mal, wie er seine Verletzung überwunden hat. Aber dem muss man immer, wenn er das gut überwunden hat, einen tieferen Run vorstellen. Und da sind bei mir für Raymond van Barneveld zu viele Fragezeichen da. Da würde ich eher Dirk van Dijvenbode das zutrauen, dass er da 1-2 gute Turniere spielt und nochmal höher reinkommt. Aber das sind schon viele Wenns und Abers und die Abstände sind doch schon nicht mehr ganz klein für diese Spieler.
Nathan Aspinall jetzt natürlich mit der Absage von Antwerpen, hat er sich selbst noch mehr unter Druck gesetzt, ist dieselbe oder ist eine schwierigere Ausgangslage als bei Michael Smith, aber natürlich er jetzt so im Gleichschritt irgendwie mit den Absagen, mit dem Bullyboy unterwegs und er eben stand jetzt draußen. Also 3 Erstrundensiege würden dann vermutlich auch reichen, aber die braucht es dann auch. Und wenn er jetzt nochmal einmal irgendwo ausscheidet, dann wäre der Druck natürlich auch hinsichtlich Turnier 12, 13 richtig, richtig groß. Gilt auch für einen Christoph Ratajski, der ist bei allen Turnieren dabei, aktuell noch draußen. Zuletzt auch ein positives Ergebnis geholt, ne, hat ja irgendwie ein paar Spiele gewonnen in Hildesheim, aber Druck ist ordentlich. Ryan Joyce, ganz besondere Konstellation, auch er bei allen Turnieren dabei, in Antwerpen jetzt nachträglich noch gesetzt. Ich glaube an Position 16, macht es vielleicht nicht immer leichter, wie du eben auch schon konstatiert hast. Heißt aber auch, wenn er jetzt hier gewinnen sollte in Antwerpen sein Spiel gegen Alan Suter vermutlich, dann hätte er schon 4.000 weitere Pfund und würde sich dann auch nochmal anpirschen. Also ist eine spannende Ausgangslage. Wir haben noch einen Martin Lukman, einen Kellen Ritz, vielleicht auch einen Scott Williams, die wir hier noch alle sehen müssen und in Erwägung ziehen müssen. Also ja, also das kann noch haarig werden und am Ende sind wir uns, glaube ich, einig, für Veenstra wird es dann nichts werden. Ansonsten könnten aber auch die Top 32 so bleiben und es schafft nur noch einer von hinten und dann wäre es vermutlich vielleicht Nathan Aspinall, Fragezeichen.
Ja, dann wäre es für mich Nathan Aspinall oder Dirk van Dijvenbode, die da noch reinkommen können.
Ja, wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen. Also Nathan Aspinall sollten wir noch auf dem Zettel haben. Jetzt in Antwerpen müssen wir dann nicht drauf achten. Gabriel Clemens sollten wir auch noch auf dem Zettel haben, weil das kann auch noch böse enden, das Ganze. Ein Sieg gegen Martin Lukman wäre schon mal sehr, sehr wichtig. vor dem European Championship Turnier. Ende Oktober findet ja im Oktober aber auch noch der World Grand Prix statt und darüber sprechen wir jetzt. Das ist ja das nächste Major Race. Wir haben jetzt aber bewusst gesagt, weil wir jetzt natürlich im European Tour Fokus sind, dass wir auch als allererstes dann das EM Race ansprechen. Jetzt schauen wir aber mal auf den World Grand Prix. Da haben wir in Leicester natürlich dieses besondere Format mit Double In, Double Out. Titelverteidiger ist Luke Humphries. Es wird ja auch da gespielt im Set-Modus. Wir haben 32 Teilnehmer, aber andere Kriterien. Die Top 16 der Order of Merit sind fix dabei und die Top 16 der Pro Tour. Also ganz klassisches System im Prinzip wie beim World Matchplay. Und ganz wichtig ist natürlich hier, nur die Top 8 sind gesetzt. Das ist auch nochmal eine Besonderheit. Also die Spieler auf den Plätzen 9 bis 16 der großen Order of Merit werden halt nicht gesetzt sein und können dann auch schon in der ersten Runde gegen einen Michael van Gerven oder Luke Humphries spielen. Der Cut-Off wird gemacht nach dem vorletzten European Tour Event, also Ende dieses Monats in Basel. Das heißt, es werden nur noch 3 ETs gespielt und 4 Players Championships. Also hier können wir jetzt auch schon ein sehr enges Rennen antizipieren. Gibt es übrigens auch so im Bereich Platz 7 bis Platz 11. Da ist noch einiges möglich. Also hier geht es auch noch um die Setzlistenposition, die natürlich dann jemanden safen würden vor einem frühen Aufeinandertreffen, unter anderem mit einem Luke Humphries. Bei der Proto, wenn wir uns das anschauen, da sollten die Top 11 auf jeden Fall safe sein. Wir haben sichere Debütanten mit Luke Littler natürlich, mit Rian van Veen, mit Ricardo Pietrzko, mit Cameron Menzies und auch mit einem Richie Atthaus, der sein tolles Jahr auch krönen wird mit einem Debüt bei dem World Grand Prix. Und gut sieht's dann auch aus für einen Brandon Dolan, für einen Mike de Decker, der zwar in Budapest noch fehlen wird, aber dementsprechend trotzdem eine gute Ausgangslage hat. Joe Cullen auch auf der 14. Das sollte sich ausgehen, sodass wir hier wirklich über die spannenden Positionen reden. In der Proto Order of Merit auf Rang 15 ein James Wade und auf 16 ein Luke Woodhouse, der jetzt eben in Antwerpen einen Host Nation Qualifier hat und dementsprechend dann auch schon mal einen Sprung machen könnte. Und dahinter wird es dann interessant, weil wir sprechen dann über Gabriel Clemens. Also da ist schon eine kleine Lücke, Jan. Und Gabriel Clemens ist ja auch in Budapest nicht dabei. Also ja, das wird schon alles andere als einfach jetzt, trotz leicht aufsteigender Tendenz, diese Quali für den Grand Prix noch zu schaffen.
Ja, das ist quasi ja das Gleiche, was wir gerade schon für Dortmund besprochen hatten. Und umso wichtiger ist heute das Spiel. In ein paar Stunden wissen wir vielleicht schon mehr, weil ja auch Lukman auch hier wieder kurz hinter Gabriel steht, also auch noch ein direkter Konkurrent ist. Und ja, Gabriels Rückstand auf Luke Woodhouse ist schon beträchtlich. Und da ist einige Arbeit zu tun, um da wirklich noch reinzukommen. Also ja, er hätte sich das alles ein bisschen leichter machen können, wenn die erste Jahreshälfte besser gelaufen wäre, hätte, wäre Fahrradkette. Trotzdem ist es ihm zuzutrauen und am besten startet er seinen Run heute und setzt das morgen mit einem Sieg fort.
Auch deshalb nicht einfach, weil dahinter ein paar Spieler folgen, die auch bei der European Tour, also bei den relevanten Turnieren jetzt noch bis Ende des Monats überall dabei sein werden. Dirk van Dijvenbode, Andrew Gilding, Jermaine Vertimena, der auch echt noch eine Chance haben könnte. Wobei auch er, glaube ich, auch nochmal einmal fehlen wird. Also bei ihm ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Alan Suter, da haben wir das Problem aus seiner Sicht, er ist in Budapest und in Basel nicht dabei, also fehlt zweimal. Martin Lukman in Basel nicht dabei. Christoph Ratajski ist überall dabei, bräuchte aber natürlich auch Ergebnisse, weil er ist auch nur die 23. Kevin Dudes auf 24, vielleicht der Letzte, dem ich es noch irgendwie zutraue, so völlig überraschend auch bei einem Players Championship Event im Finale zu stehen oder so. Dahinter fällt da noch ein Name auf, nämlich Madas Rasma. Genau wie Martin Lukman verteidigt er nämlich beim World Grand Prix ein Viertelfinale aus dem Jahr 2022. Und ich denke, das ist jetzt keine kühne Prognose, wenn wir sagen, beide werden nicht mal die Chance dazu bekommen, weil sich beide nicht qualifizieren werden. Also ja, das ist auch schon ziemlich heftig dann natürlich für die große Order of Merit. Aber insgesamt, ja, also wird es schon schwer, selbst für die 17 Gabriel Clemens da noch richtig reinzurutschen. Deswegen Grand Prix-Rennen könnte gut und gerne auch so bleiben, wie es aktuell aussieht. Ne?
Ja, es wird schwierig. Also da kann gut so bleiben. Ja, ich denke, Gabriel, Dirk und mit Abstrichen vielleicht Vertimena müsste man es zutrauen, dass sie da zumindest Luke Woodhouse noch überholen könnten oder an James Wade rankommen könnten. ja, wäre vielleicht, dürfen wir nicht nur einfach an die European Tours denken, sondern da müssen dann auch nochmal PC-Ergebnisse mit reinkommen auf der Pro Tour. Und da wäre, aber das ist ja das Mantra, was wir immer wieder haben, gerade bei den Absagen, die es im Moment so viel gibt, dann vielleicht diesen Spielern und allen voran einem Gabriel Clemens dann wirklich mal ein tieferer Run zu wünschen. Mit ein, zwei Halbfinals oder mal einem Finale, natürlich gar einem Sieg, könnte er da auch großen Stück dieses Rückstandes aufholen, aber es ist schwer. Also nach einem halben Jahr, das schon gespielt ist, oder 8 Monaten, 5.000 Euro Pfund Rückstand, das ist ein Wort. Und ja, wie du sagst, der Gegner hat eben leider auch einige Qualifikationen, gerade auf der European Tour, wo es dann doch mehr Geld zu verdienen gibt.
Sprechen wir als nächstes über den Grand Slam of Darts. Da haben wir ja auch nochmal ganz besondere Qualifikationskriterien. Das Turnier findet im November statt, wie immer in Wolverhampton. Es wird gespielt um die Eric Bristow Trophy und es geht um 150.000 Pfund Preisgeld. Titelverteidiger auch hier natürlich Luke Humphries, und das Besondere an dem Turnier, wir kennen es alle, die Sieger und Finalisten der großen Majors qualifizieren sich, plus dann eben auch, sofern es noch weitere Plätze gibt, und das sieht gut aus, Sieger von European Tour Events, und man hat auch theoretisch die Chance, über Players Championship Titel reinzurutschen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dazu in diesem Jahr nicht kommen wird. Spannend natürlich auch noch, es gibt hier auch noch natürlich Qualifikanten über Challenge Tour, Development Tour, über Asien und etc. PP. Und dann gibt es natürlich noch diese 8 Qualifier, die am Ende ausgespielt werden. Der für mich immer fast spannendste Qualifier eines Jahres, weil da natürlich auch wirklich richtige Granden dabei sein werden. Und wenn wir jetzt mal über die Teilnehmerliste sprechen, da fällt ja schon auf, Jan, dass ein paar größere Namen auch tatsächlich komplett fehlen. Also wer ist denn jetzt alles fix? Luke Humphries, Luke Littler, Stephen Bunting, Dimitri Vandenbeck, Michael Smith, Rob Cross, Michael van Gerven und Dave Chisnell auch über die European Tour fix dabei, und eben auch unsere World Cup Finalisten aus Österreich mit Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez, die fallen so ein bisschen raus, ansonsten sind das natürlich alles große Namen. Es sieht gut aus, neben Chisnell auch für Peter Wright, um über den Sieg in Hildesheimer reinzurutschen, für Josh Rock, für Gary Anderson und auch für Martin Schindler, und dann wären wir auch schon bei 14 Spielern. Also Martin Schindler wird jetzt noch so ein bisschen darauf hoffen, dass sich keine größeren Überraschungen ergeben bei den TV-Turnieren.
Ja, aber es ist, ne, es ist knapp, und er kann sich noch nicht sicher sein. Auch er kann vielleicht dieses Wochenende da schon mal einiges an Preisgeld dazu tun. Wie gesagt, weil aber von hinten eben auch noch andere drücken, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die hier noch fehlen, die eigentlich zum Teil jahrelang auch immer wie selbstverständlich mit dabei waren. Wird das kein Selbstläufer, aber ja doch, ich glaube, man kann hier optimistisch sein, und wäre schön, wenn er auf dem Weg vorab qualifiziert ist, und es wäre natürlich noch schöner, wenn auch einer der anderen deutschen Spieler dann zumindest den Qualifier nutzen könnte, um dabei zu sein.
Mir fällt gerade auf, er ist ja in der großen Order of Merit aktuell nur knapp 7.000 Pfund hinter Gary Anderson, und wenn er den irgendwie überholt, dann würde ihn das natürlich in dieser Prioritätenliste auch nochmal einen Platz nach vorne hieven, weil Gary Anderson natürlich auch einen Titel eingeheimst hat auf der European Tour und dementsprechend ja auch über diesen Weg jetzt aktuell qualifiziert wäre. Also ist eine sehr, sehr spannende Ausgangslage, muss man so sagen. Dahinter dann eben Hatter und Doby, aktuell diejenigen, die auch mit 2 Players Championship Erfolgen dabei wären, aber ich glaube, das dürfte am Ende über diesen Weg nicht reichen. Wir haben dann eben noch einen Rian van Veen sicher dabei als Vize-Weltmeister bei der World Youth Championship, Bo Greaves als Siegerin des Women's World Matchplays. Auf der Challenge Tour haben wir einen Dreikampf zwischen Connor Scott, Wesley Plaisier und Christian Kist, also sehr interessanter Teilnehmer, der es da werden dürfte. Bei der Development Tour haben wir schon de facto fix Wessel Neimann, der hat ja einen so riesigen Vorsprung auf Nico Springer, das wird am Ende klappen. Auf der Women's Series, ganz spannende Ausgangslage, Jan, hinter Bo Greaves, die natürlich anderweitig qualifiziert ist, Noah Lynn van Leeuwen aktuell auf 2 und Fallon Sherrock, Mikuru Suzuki, Lisa Ashton würden Stand jetzt in die Röhre schauen.
Das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon besprochen, da wird das letzte Wochenende, was noch kommt bei den Damen, sehr, sehr wichtig werden. Das hätte natürlich einiges an Stories abzuwerfen, wenn Noah Lynn van Leeuwen es schafft. Mit ihrer Form dieses Jahr hat sie es sicher verdient. ich denke, dass die PDC so ein bisschen mehr noch auf Fallon Sherrock hofft, wobei die einfach doch die letzten Monate auch ziemlich unbeständig war. Bei Mikuru Suzuki und Lisa Ashton würde ich sagen, zählt das, kann man auch sagen, dass sie unbeständig waren. Allerdings vielleicht die letzten Wochen und Monate eher mit einer Tendenz nach oben. Wäre so oder so, ich sag mal, wenn es Van Leeuwen wäre oder Sherrock, eine ganz gute Geschichte. Van Leeuwen, aber auch mit ihren guten Ergebnissen auf der Challenge Tour, wäre für mich auch wirklich spannend, sie da mal zu sehen.
Zwei weitere Plätze gehen natürlich dann noch an Nordamerika, an den Sieger des CDC Continental Cups, und an Asien geht noch ein Platz. Da wird bei der Asian Championship nicht nur eben WM-Startplätze ausgespielt, sondern auch der Teilnehmer für den Grand Slam. Hinten raus dann noch die 8 Qualifier, haben wir angesprochen. Und ganz klar, der Elefant im Raum ist, wir haben es eben gesagt, einige bekannte Namen fehlen Stand jetzt und vor allen Dingen eben ein Gervin Price in erster Linie ist aktuell nicht dabei. Also der sollte sich jetzt irgendwie anschicken, noch irgendein European Tour Event zumindest zu gewinnen oder vielleicht bei den World Series Finals ins Finale zu kommen. Gervin Price hat jetzt ja auch mal so nonchalant gesagt, so nach dem Motto, wenn ich jetzt irgendwann aus den Top 64 rausfalle, dann höre ich dann halt auch auf und ich werde generell mich nicht für irgendwelche Turniere qualifizieren, war so mein Eindruck seiner Aussagen. Dementsprechend, also ich würde es Gervin Price auch zutrauen, dass er dann, wenn er die Qualifikation nicht geschafft hat, über den normalen Weg auch den Qualifier gar nicht spielen wird.
Andererseits hat er ja gestern noch eine Nachricht rausgehauen, bei der er gesagt hat, Mensch, es ist jetzt mit Antwerpen das erste Mal, dass er sich wirklich auf ein European Tour Event freut und dass er spielen will. Also einen Tag die Karriere beenden, am nächsten Tag auf ein Event dann mal tierisch freuen. Ja, wenn er mit der positiven Stimmung in dieses Wochenende geht und da vielleicht schon die ersten Punkte sammelt, dann ist die Qualifikation vielleicht schon noch möglich, oder also ich sehe ihn da noch nicht abgeschrieben und es ist durchaus möglich, aber genau, allzu viele Chancen gibt es dann irgendwann auch nicht mehr. Und wenn man dann noch sieht, auch ein Ross Smith, der ja eigentlich eine ganz gute Form dieses Jahr hat, ist nicht qualifiziert, ein Ryan Searle, dem man auch gerade auf der Pro Tour immer wieder Finals zutrauen muss, ein Danny Noppert ist nicht qualifiziert, Brandon Dolan, Mike De Decker, der jetzt dieses Wochenende auch punkten kann, mit Abstrichen vielleicht noch ein Alan Suter, dann wird das schon spannend, was sich da noch im finalen Feld tun kann. Ja, da werden sich über die nächsten Wochen mit all den Turnieren, die auch noch kommen, so diese Wolken langsam lichten und irgendwann haben wir dann unser Feld. Und wenn wir dann irgendwann wissen, wie die Auslosung in die Gruppen erfolgt ist, dann steigt der Puls wirklich. Also für mich ist es ein Turnier, was ich unfassbar gerne mag und freue mich da schon sehr, sehr drauf.
Ja, ist ja auch eines der Turniere, die eben so ein bisschen Raum geben, auch um während des Turniers auch ein bisschen zu fachsimpeln, weil es eben so eine schöne Länge hat. Also wenn wir jetzt als nächstes sprechen über die Players Championship Finals, ist eins so dieser klassischen Drei-Tages-Majors, ne? Da passiert immer so viel, da wird dann an zwei Boards in dem Fall auch gleichzeitig gespielt und ja, dementsprechend bin ich auch grundsätzlich ein Fan des Grand Slams, auch vor allen Dingen wegen der Gruppenphase natürlich. Sprechen wir dann jetzt eben über die PC Finals, wie immer generell Probe für die Weltmeisterschaft. 22. bis 24. November wird es im Butlins Minehead Ressort ausgetragen und die Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizieren sich. Und hier haben wir tatsächlich, anders als bei der European Tour, wenig überraschend, anders als dort, auch einige überraschende Namen auf den vorderen Plätzen. Liegt natürlich auch daran, dass wirklich viele der Top Guns recht weit hinten stehen, weil sie sehr wenig gespielt haben und dann auch ja gar nicht mal so erfolgreich gewesen sind. Wir haben in erster Linie mit Cameron Menzies auf der 7 hier wirklich einen Namen, der auch noch nicht mal ein Turnier gewonnen hat, unfassbar große Runs jetzt aber hatte und demzufolge auch steht vor Raymond van Barneveld, der hat einen Turniersieg, ist die 8 der Rangliste. Alan Suter auf 16 hast du gerade auch einmal angesprochen, Wesley Plaisir auf 20 ohne Tour Karte, aber wir wissen es, zweimal im Finale gestanden. Nils Sonnefeld, da frage ich mich auch, als ich mir gestern die Rangliste ein bisschen angeschaut habe, wie zur Hölle steht er auf Platz 24? Das ist ja aller Ehren wert. Karel Sedlacek, ein bisschen ähnlich, auf 28, ohne dass man ihn irgendwie auf dem Radar hat. Das wären jetzt so die überraschendsten Namen und dann kommen eben sehr große Namen sehr weit hinten.
Ja, es ist eben, wie du schon angesprochen hast, der Tatsache geschuldet, dass auch viele der Top Guns immer wieder diese Turniere auslassen, da sich Erholung nehmen, sei es von der Premier League und anderen Dingen, was dann diesen, sag ich mal, Spielern, die sonst in der gesamten Order of Merit weiter hinten stehen, diese Chancen gibt, auch mal mit einem Halbfinale weiter vorzukommen. Und ja, mir fiel gestern auch auf, dass da eben zum Beispiel Nick Kenny, den manche vielleicht letztes Wochenende das erste Mal so richtig wahrgenommen haben, der steht im Ranking quasi gleich auf mit einem Gervin Price oder einem Kim Heibrechts. Also da ist wirklich viel möglich in dieser Rangliste auch noch. Es ist aber auch möglich, eben mit wiederum einem guten Turnierblock auch weit vorzurücken. Und da ist vielleicht dann auch spannend zu sehen, ob die Spieler, die bisher viel ausgelassen haben, dann doch sagen, so, die nächsten 2, 3, 4 Wochen nehme ich mal wieder regelmäßiger teil, nehme es vielleicht auch als Wettkampftraining für die eben Majors, die jetzt alle kommen. Und da werden wir noch Verschiebungen sehen. Aber man kann hier, und du hast Namen angesprochen, die einen da verwundern, wo sie stehen. Man kann hier mit einem guten Turnierblock weit hochkommen. Also Wesley Plaisir ist vielleicht wirklich das beste Ergebnis. Und ja, auch Nils Sonnefeld, wie du sagtest, da weiß nicht, würde der ein oder andere fragen, hat er im Moment eigentlich überhaupt eine Tourcard? Und da steht er so weit vorne, auch vor eben namenhaften Leuten wie einem Price zum Beispiel.
Ja, und Vandenberg auf 33, Van Gerven auf 34, Humphreys 36, Price 60. Das alleine führt ja dazu, dass wir sehr wahrscheinlich sehr skurrile Erstrunden-Lineups bekommen werden. Also aktuell würde die Nummer 5 der Rangliste gegen einen Gervin Price spielen und das hätte natürlich gewisse Würze, denn es wäre einfach ein Erstrundenspiel zwischen Danny Noppert und Price. Auch Van Gerven, dann Humphreys, Vandenberg stehen gefährlich nah, um vielleicht sogar schon in der ersten Runde gegeneinander spielen zu müssen. Natürlich ist dann auch immer die Frage, wenn dann auf den letzten Metern die genannten Spieler ihre Ausgangslage nochmal verbessern wollen. Also Humphreys ist natürlich auch immer einer, den man dann so einen Turniersieg auf der Pro Tour zutrauen muss. Schauen wir auf die Deutschen, die stehen auch alle sehr weit hinten. Martin Schindler ist der beste Deutsche auf 42, Florian Hempel knapp dahinter auf 46 und Gabriel Clemens die 55. Also jetzt sind wir mal sehr optimistisch, dass es für alle reichen wird. Und dass wir zumindest 3 Deutsche dabei haben, aber das kann eigentlich nicht der Anspruch sein. Ricardo Pietrzko auf 73 aktuell draußen und Lukas Wenig, Daniel Klose werden sicherlich Anfang der Saison mit dem Ziel reingegangen sein, sich hier unter die Top 64 zu spielen, weil das natürlich auch immer schon ein guter Indikator ist. Wenn du hier drin bist, bist du sehr wahrscheinlich auch bei der WM dabei, ne? Weil das eben dafür steht, dass du da bei diesen Butter- und Brot-Turnieren, dass du da einfach gut performt hast, aber das sieht aktuell alles nicht so gut aus.
Ja, es sieht aber auch nicht aussichtslos aus, also für die 3 genannten würde ich sagen, sind wir mal optimistisch, dass die es schaffen, also ich würde es positiv sagen, dass die mit dem relativ schwachen Turnier, mit der relativ schwachen Saison auf der Pro Tour da doch in den 40ern stehen. Interpretiere ich einfach mal positiv. Sehr positiv finde ich eigentlich Florian Hempel, der das ja auch erst in den letzten Wochen geschafft hat und eben auch vor einem Gabriel Clemens steht. Einem Ricardo Pietrzko und einem Lukas Wenig würde ich es auch zutrauen, dass sie da vielleicht doch noch reinrutschen können. Und von den anderen vielleicht am ehesten noch einem Daniel Klose, der das ja immer wieder punktuell geschafft hat, da mal weiter vorzustoßen, wobei da der Weg auch schon relativ weit ist. Ähnliches gilt ja für, weiter draußen sind noch spannende Spieler wie ein Rob Cross mit 7.500 Pfund, der steht gleich auf mit einem Pascal Rupprecht. Da wird es dann wirklich haarig, aber auch der wird wahrscheinlich davon ausgehen, komm, dann mache ich 1, 2 gute Blocks und dann bin ich sicher drin.
Ja, und trotzdem, 105 ist schon eine Ansage. Ne? Aktuell wäre auch Nathan Espinel hier übrigens nicht dabei, aber er steht deutlich näher an den relevanten Rängen, ist die 66. Steve Beaton sollten wir auch nochmal ein Auge drauf werfen. Aktuell die 69 und es ist ja, wir wissen es alle, sein letztes Jahr. Und es kann natürlich dann auch das Szenario kommen, dass die PC Finals vielleicht dann auch die letzte Möglichkeit sind für ihn, um nochmal eine Major-Bühne zu bekommen, weil die WM-Quali wäre aktuell auch schwierig für ihn. Also Steve Beaton, Spieler, der jetzt einfach sich über ein paar gute Runs bei den Players Championships noch irgendwie hier ins Feld spielen muss. Und jetzt, wo wir das Thema WM angesprochen haben, ich würde sagen, Übergang schaffen wir einfach mit Mensur Suljovic, der einfach ein Spieler ist, der in den vergangenen Wochen sehr viel richtig gemacht hat, der jetzt hier in der Players Championship Order of Merit die 52 ist. Und man sieht direkt, wie sich das auch auszahlt, nämlich im WM-Race. Also die WM natürlich wie immer von Dezember bis Januar und da haben wir 96 Teilnehmer, das heißt die Top 32, die Top 32 der Pro Tour und 32 internationale Qualifier werden dabei sein. Und wenn wir jetzt uns mal zunächst die große Order of Merit anschauen, da ist natürlich alles klar, zumindest bis Platz 30 sollten auch alle einen sicheren Setzlistenplatz haben. Folgende Auffälligkeiten habe ich jetzt der aktuellen Rangliste entnommen. Aktuell wäre es eine mögliche Drittrundenpartie zwischen Van Gerven und Van Barneveld, also ein All-Time-Klassiker dann im Ellipelli ein weiteres Mal, wäre cool. Erstmals unter den Gesetzten natürlich ganz sicher Luke Littler, aber auch ein Trian van Veen und stand jetzt eben auch Ricardo Petrezko und Luke Woodhouse auf 31 und auf 32. Es fällt aber auf, Jan, vor allem Ricardo Petrezko in der aktuellen Form noch stark gefährdet, vielleicht auch in die erste Runde zu müssen, um eben ja da noch aus den Top 32 rauszufallen. Also das kann schon noch passieren. Auch deshalb wahrscheinlich diese European Tour Spiele so eminent wichtig für ihn.
Ja, wobei ich da dagegen halten würde, dass sein Vorsprung sind 12.000 Pfund auf den Scott Williams, der jetzt nun auch nach der letztjährigen WM keine wirklich gute Saison hat. Dann sind es fast schon 20.000 Pfund auf Mike de Decker und bis mehr als 20.000 auf Ryan Joyce und José de Sousa lassen wir mal außen vor. Cameron Menzies ist dann schon 60.000 dahinter. Also ich würde mich da weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Ricardo mit dem leichten Aufwind, den er jetzt hatte, schafft es, der wird die 31 bleiben. Luke Woodhouse ist der Letzte, der von diesen Spielern noch zittern muss. Aber ja, ganz gemäht ist die Wiese noch nicht.
Dann würde ich einfach sagen, ja, also ich kann mir das vorstellen, dass er drin bleibt, wenn wird aber die 32. Ich glaube, Woodhouse wird ihn noch überholen, ist jetzt so meine Theorie. Gucken wir auf die Pro Tour, da sollte bis Platz 19 alles klar sein. Mhm. Da haben wir dann auch nur in Anführungsstrichen zwei Debütanten, die schon sehr safe sind über die Pro Tour. Das sind Dom Taylor und Wesley Plaisir. Auch hier natürlich wird er den Sprung schaffen. Stand jetzt hätten wir dann auf den Plätzen 20 bis 32 weitere Debütanten James Harrell, ein Andy Bartons und ein Jeffrey Sparidan sowie Graham Hall und darunter in diesem Feld eben auch der eben angesprochene Mensur Suljovic, aber auch ein Florian Hempel. Und spannend finde ich vor allen Dingen, weil das natürlich sehr viele Chancen bietet für Spieler von weiter hinten, von den Spielern auf aktuell Platz 20 bis 32 sind nur drei Spieler überhaupt noch für ein einziges European Tour Event qualifiziert, wo du dann natürlich nochmal richtig viel Kohle machen kannst. Und das sind Ryan Meikle, Florian Hempel und Graham Hall. Und auch deshalb, dieses eine Spiel, was Florian Hempel noch haben wird auf der European Tour, wir hoffen, es wird noch ein zweites daraus entstehen, aber dieses eine Spiel wird schon eine hohe Bedeutung haben, weil da kann er einfach an diesem Wochenende, wird er einfach in der Abwesenheit von seiner Konkurrenten darum spielen, sich noch weiter ein bisschen Pfund anzusammeln. Dementsprechend, das wird ein eminent wichtiges Spiel.
Ja, und ich bin da ganz optimistisch. Er kann zweite Jahreshälfte, er kann unter Druck, er möchte dieses Jahr nicht in den Last Chance Qualifier, wenn es nicht sein muss. Ist auch gut, dann kann den Platz sich ein anderer Deutscher holen. Eigentlich auch hier wieder positiv, wie er sich die letzten Wochen da wieder deutlicher reingespielt hat. Und ja, da sieht man, dass diese European Tour Qualifikationen sind einfach eminent wichtig. Machen wir doch aus dem einen Sieg dort zwei, dann sollte er wirklich, wirklich safe sein und kann eben die direkte Konkurrenz dann distanzieren. Und die müssen auf der Pro Tour dann erstmal wirklich viel gewinnen, um diesen Rückstand im Preisgeld aufzuholen.
Ja, diese drei Spieler, Meikle, Hempel und Hall, haben mit ihren drei Chancen eben oder der jeweils einen Chance auf der European Tour einen Vorteil gegenüber dieser direkten Konkurrenz. Es ist unheimlich eng und klar, es wird sich dann bei den Players Championships entscheiden. Aber diese drei Spieler haben eben diese Zusatzmöglichkeit sich erspielt und dementsprechend wird das spannend. Eine Zusatzmöglichkeit hat übrigens auch noch ein Lukas Wenig, ist allerdings die 45. Also da müsste es jetzt schon deutlich besser und deutlich über Paar laufen sozusagen bei den Players Championships, dass er hier den Sprung noch schafft. Er hat natürlich aber auch noch weitere Möglichkeiten, Stichwort PDC Europe Super League. kleiner Watchout noch an Spieler, die aktuell draußen wären. Da ist ein José de Sousa zu nennen mit einer wirklich ganz schlechten Entwicklung. Da ist ein Kim Halbrechts aber auch zu nennen. Steve Beaton natürlich, haben wir schon angesprochen. Und auch Leute wie Mervyn King, der aktuell auch keine Tourkarte mehr hätte. Genauso bei Simon Whitlock, die 64 aktuell, das wird wahrscheinlich sehr schwierig. Und wenn man sich dann mal ganz genau das Tourkarten-Race anschaut, das ist aktuell eine richtig knappe Kiste. Also so ein Simon Whitlock könnte auch ein Name sein. Da redet jetzt gerade noch keiner drüber, der am Ende der WM vielleicht in die Röhre schaut. Aktuell sind das, glaube ich, 7.000 Pfund oder so. Nur
ja, Luft. Das kann man sich kaum vorstellen. Ein anderer Name, den man eigentlich immer dabei hatte, der auch wahrscheinlich fehlen wird, ist Vincent van der Voort. Auch da sieht es schwierig aus.
Auch dann das Ende der Karriere sehr wahrscheinlich, ne? Dass er sich dann auf die Expertenlaufbahn fokussiert.
Genau, das hat er ja so ein bisschen anklingen lassen. Trotzdem wäre es vielleicht für ihn nochmal ein Wunsch gewesen, gemeinsam Weihnachten mit Michael van Gerwen in London im Airbnb zu feiern. Diesmal keine Angst vor Corona haben zu müssen. Aber da wird das sich noch irgendwo hier steigern müssen. Das sieht schwierig aus. Und auch übrigens aus österreichischer Sicht Roby John Rodriguez, auch der ist momentan relativ leider weit davon entfernt, sich qualifizieren zu können.
Dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt noch kurz über die Order of Merit in der afrikanischen Tour. Kleiner Scherz, machen wir natürlich nicht. Wir werden jetzt einfach mal den Haken machen. Noch nicht ganz die Folge abschließen, denn wir hatten ja in der vergangenen Folge, als ich mit Kevin sprach, schon einen kleinen Vorgriff gewagt auf das Masters 2025. Und ich weiß auch, dass es dir ein Anliegen ist, da nochmal ein bisschen zu brainstormen. Denn das ist ja sozusagen jetzt auch ein Race geworden, weil wir haben da jetzt eben die Möglichkeit, dass es da vielleicht eben ein ähnliches System gibt über Pro-Tour-Plätze oder vielleicht sogar über ganz wilde Wege, den Sprung zu schaffen. Wir wissen alle, seit der letzten Woche, das Masters wird hochgestuft, wird zu einem Ranglisten-Major-Turnier, wird in Milton Keynes weiter stattfinden, jetzt auf 4 Tage ausgebaut und es wird eben statt 24 32 Spieler geben. Und jetzt ist die große Frage, wer wird sich dafür qualifizieren können? Also es gibt ja den Raum zu Spekulation.
Den gibt es insbesondere, nachdem ja nach der ersten Ankündigung, in der es hieß, die Top 32 Spieler werden teilnehmen, dann nur noch hieß seitens der PDC, es werden 32 Spieler teilnehmen. Was ich sehr gut finde, hier jetzt einfach ein Top 32 Turnier zu machen, hätte dem Ganzen nicht wirklich, finde ich, mehr Würze gegeben. Und wenn man das Masters aufwerten will, dann ist der eine Punkt, dass man ganz klar sagen muss, okay, dann ist es jetzt eben auch ein Ranking-Turnier. Wir wissen, glaube ich, noch nicht abschließend, um wie viel Geld es dann gehen wird. Hier wird sich im Preisgeld ja was tun mit der Anhebung der Spielerzahl. Und dann habe ich aber auch die Möglichkeit, und ich hoffe, dass die PDC das nutzt, die Saison irgendwie spannend zu starten. Man hat es in den letzten Jahren ja ein paar Mal damit probiert, dass man gesagt hat, der Sieger oder so inoffiziell gesagt hat, der Sieger kann sich für die Premier League noch qualifizieren. War dann diese Saison ja schon nicht mehr so. Und ich hoffe einfach, dass man hier eine Aufwertung oder eine gewisse Würze dazu geben wird, indem man vielleicht andere Spieler mit reinnimmt. Und eine Idee, die ich hatte oder die mir gefallen würde oder die ich mal in den Raum stellen will, ist eben, dass man sagt, man nimmt die Top 16 Spieler der Order of Merit und füllt die weiteren 16 Plätze irgendwie auf. Da gibt es unterschiedliche Überlegungen. Man könnte ganz simpel sagen, man gibt es an die Top 16 Spieler des Jahres 2024, dass man sagt, man honoriert irgendwie aktuelle Form und hat dann da einen Mix. Man könnte aber auch eben überlegen, dass man sagt, naja, man nimmt die Top 8 oder 10 aus diesem Jahr und verteilt andere Plätze, zum Beispiel an den Sieger der Challenge Tour, Development Tour, der Women's Tour vielleicht, um auch hier ein weiteres Major zu haben, bei dem Frauen dabei sind. Ich habe im englischen Raum, ich glaube, es war beim Weekly Darts Cast auch gehört, die hatten überlegt, ob man 8 Plätze an die Sieger der beiden Q-Schools, die Anfang Januar stattfinden, gibt. Auch das, finde ich, wäre eine spannende Idee. Ja, wobei ich irgendwie Idee noch ein bisschen charmanter fände, eben Challenge Tour, Development Tour, Women's Tour, Sieger mit dabei zu haben. Vielleicht kann man auch sagen, man spielt unter den Q-School-Tagessiegern noch was aus, macht unter den 8 noch einen Qualifier. Genau, also irgendwie, dass das Feld da eben mehr gemischt ist. Oder auch, ja, dass man noch eine Wildcard an einen, wie auch immer zu wählenden Rookie of the Year abgibt. Das kann ein Spieler sein, der eine Tourcard hat. Das kann ein Spieler sein, der vielleicht ohne Tourcard sich weit hochgespielt hat durch diverse Teilnahmen. Also ich fände, da gibt es Möglichkeiten, das Turnier spannend zu machen, das Turnier, dem Turnier einen besonderen Charakter zu geben. Und das ist ja das, was all diese Majors, die wir heute auch diskutiert haben, ausmacht, dass du hier Gruppenphase hast, da Double in, Double out, hier hast du Set-Modus, was auch immer. Und das macht es so besonders. Da finde ich, hätte man Potenzial, das man nutzen soll. Man könnte auch überlegen, kriegt der Sieger dann auch vielleicht wieder seinen Premier League-Spot, wobei oft gewinnt ja auch ein Spieler, der vielleicht schon qualifiziert ist. Könnte man überlegen, ist für mich nicht so relevant, weil die Aufwertung ja anderweitig erfolgt ist. Genau, das wären so meine ersten Ideen gewesen. Und ich bin eben sehr froh, dass es nicht die Top 32 der Order of Merit sein werden oder hoffentlich nicht sein werden. Wie sind denn deine Ideen dazu? Wie siehst du die Geschichte? Und freust du dich dann mehr auf das Masters? Ist es nicht mehr so ein ganz egal Turnier, wie es sonst war?
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es jetzt ein Ranglistenturnier wird, wie auch immer man das jetzt ausgestalten wird. Aber so ein Turnier hat dann schon nochmal einen anderen Charakter. Also bislang war das Masters zumindest dann in, wann war es, 2022 und 2023 ja dann nochmal relevant geworden, ohne dass man so, das so richtig so kommuniziert hatte hinsichtlich der Premier League Quali. Und hat da dann aber natürlich auch irgendwie immer Geschichten geschrieben, weil es jetzt auch nicht so die ganz obvious Spieler gewonnen haben. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem World Series Finals, fand ich das Masters zumindest da schon mal ein bisschen besser. Aber auch nicht so um wirklich viel, weil es eben dann für die Rangliste um nichts geht. Und ich finde gerade, dass das PDC-Ranglistensystem ein Problem hat, dass man nach der WM im Prinzip so lange gar keine Bewegung hat. Also man hat im Prinzip bis zum Matchplay, und das ist dann schon im Hochsommer, hat man nur ein Turnier, was wirklich so richtig Bewegung reinbringen kann, und das sind die UK Open. Und da jetzt noch ein zweites Turnier zu schaffen, finde ich gut, weil auch für mich die Premier League, klar, da kann man jetzt kein faires Ranglistensystem noch oder Ranglistenverwertung adaptieren, aber auch das ist immer ein Problem von Turnieren, wenn es Einladungsturniere sind. So hat das Ganze jetzt einen anderen Reiz, und wenn man jetzt auch noch dahin übergeht, dass man nicht so ein langweiliges Quali-System hat, fände ich, das wäre noch eine zusätzliche Begleiterscheinung, die dazu führen würde, dass ich auch richtig Bock hätte, vielleicht sogar aufs Turnier. Und ich finde diese Option vielleicht gar nicht schlecht, die Q-School auch zu integrieren. Würde natürlich auch insofern gehen, als dass man sagen könnte, man macht die Top 16 plus die 8 Besten der Pro-Tour, also im vergangenen Jahr, plus dann eben die 8 Tagessieger, würde ja genau auf 32 klappen. Und man hat ja eben genau diese 8 Tagessieger, 4 in Kalka, 4 in Milton Keynes. Und das wäre dann nochmal die zusätzliche Möglichkeit, vielleicht auch so tote Matches am Ende einer Q-School zu verhindern, wenn sich da irgendwie Spieler relativ schnell sicher sind, sie haben jetzt über die Rangliste einen Q-School-Platz, dann führt es eben nicht mehr dazu, dass vielleicht dann in einem Spiel gegen einen Spieler, für den es noch um richtig was geht, bei dem Spieler, der sich schon qualifiziert hat über die Rangliste, dass da dann so ein bisschen so der Spannungsabfall dann verhindert wird. Das wäre für mich eine zusätzliche Komponente, die dafür sprechen würde, die Q-School-Sieger noch zu implementieren. Und man hat ja dann auch häufig gesehen, dass man an so letzten Tagen Q-School treffen dann im Finale zwei Spieler aufeinander, die beide schon über die Rangliste qualifiziert sind. Und dann hätte man da aber auch nochmal einen Zusatzbenefit, ne? Dass es dann eben darum geht, hier, du kannst dann direkt nach der Q-School quasi ein paar Wochen später direkt ins kalte Wasser geschmissen werden und bekommst ein TV-Bühnenspiel. Also die Idee finde ich richtig gut, und da hoffe ich mir einfach zumindest irgendwas Kreatives. Also langweilig fände ich jetzt auch, richtig langweilig und richtig schlimm wäre es gewesen, einfach Top 32, scheint jetzt keine Option mehr zu sein, aber auch langweilig wäre es dann, so das Matchplay-System zu haben, weil das kann die PDC eigentlich auch nicht bringen, weil dann hast du ein zweites Matchplay, was dann eben nur kürzer geht mit kürzeren Distanzen, aber das kann ja nicht der Weg sein, der PDC.
Nee, genau, das macht es nicht interessanter, und das ist ja dieses Problem, was wir jetzt mit World Series und Premier League haben, wo wir sagen, wir sehen immer wieder das Gleiche, und da wären Top 32 und man spielt vielleicht noch nach Setzliste, wäre aus meiner Sicht ja eine Katastrophe gewesen oder wirklich sehr unglücklich. Von daher bin ich mal optimistisch, dass es gut geht. Ja, mir gefällt auch diese Idee mit den Q-School-Siegern gut und ich hatte da wirklich eben auch den gleichen Gedanken. Wir hatten ja in den letzten Jahren skurrile Situationen, in denen Spieler zurückgezogen haben, weil sie wussten, wenn sie das nächste Spiel dann doch zu hoch verlieren, dann verlieren sie auf einmal wieder ihren Quali-Platz. Das könntest du umgehen und du machst es noch spannender. Es ist ein ganz anderer Anreiz mit dabei. Das fände ich auch wirklich gut. Ich würde irgendwie gern bei den Veränderungen, die wir die letzten Jahre hatten, hätte ich gerne ein oder zwei Frauen mit dabei. Kann man aber auch sagen, die können ja auch den Weg über die Q-School gehen. Die ist offen für alle. Ein anderer Aspekt, den ich noch wichtig finde, ist, dass wir ja auch immer wieder drüber sprechen, dass im PDC-System doch diese Majors einfach sehr, sehr hochwertig sind. Wenn du hier ins Finale kommst oder einen Sieg hast, dann bist du über ein, zwei Jahre eigentlich sicher. Da finde ich es gut, dass noch ein anderes Turnier mit reinkommt, was wahrscheinlich dann eben auch ein relativ hohes Preisgeld haben kann. Also vielleicht kriegen wir da auch nochmal Möglichkeiten für andere Spieler weiter vorzukommen und so ein bisschen mehr ein ausgeglichenes Level rein, wenn es nicht dann Luke Humphries oder Luke Littler gewinnen. Aber das finde ich wirklich ganz gut. Und das dann mit den Veränderungen, die man ja hat, dass man mehr Pro Tour und mehr European Tour hat, ich glaube, das ja, kann eine ganz tolle Saison 2025 dann einleiten und Nachbesserungen sind ja jederzeit möglich.
Genau so sieht's aus und wir werden natürlich, wie auch immer es kommen mag, das Ganze sezieren hier im Podcast, wie ihr es gewohnt seid. Bis dahin erstmal natürlich der Fokus jetzt auf die European Tour, dann haben wir nächste Woche auch die World Series Finals plus, sehr spannend natürlich auch, Abschluss der Next Gen. Also es wird jetzt sehr, sehr voll werden und ihr seid's hier jetzt auch aus den vergangenen Wochen hier im Podcast gewohnt. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen nerdiger, wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke an dieser Stelle an dich, Jan, hat wie immer Spaß gemacht.
Ja, danke an dich, Kevin. Wir wollten es ja ganz kurz halten. Ich glaube, diese Maßgabe,
ja, super geklappt,
diese Maßgabe, ne? Haben wir nicht geschafft. Aber ja, es ist dann doch viel, was so zwei Kerlen wie uns da auf den Fingern brennt. Und wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter diskutieren, aber das wollen wir dann den Hörern doch nicht antun. Aber da muss man einfach sagen, da ist das Geld bei Patreon doch gut investiert, wenn man da so lange Folgen am Freitag noch geliefert kriegt. Und die können sich alle jetzt anhören und dann können sie direkt an ihr TV gehen und gucken, ja, was Antwerpen macht und insbesondere was Gabriel Clemens dann heute Nachmittag macht.
Mal schauen, welcher Rohdiamant geschliffen wird in Antwerpen. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuhören und bis nächste Woche dann mit unserem Exil-Kubaner und vielleicht baldigen World Cup of Darts-Teilnehmer Micha. Bis dahin, macht's gut. Ciao.